Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Schmelztiegel mit Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Sanftmut im Schmelztiegel. Die Verheißung, die Christus gegeben hat, seinen Jüngern und denen, die ihn damals zuhörten, am Tag der Bergpredigt war in Matthäus 5, Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Es ist nicht der Besitz dieses Erdreiches, den Jesus verheißt. Das heißt, dass die Sanftmütigen die Leiter dieser Erde sein werden. Nein, auf dieser Welt ist ein anderer Fürst, der das Ruder in der Hand hat und er ist nicht sanftmütig. Aber die Verheißung Christi wendet sich ja nicht auf diese Erde an, sondern auf die neue Erde. Dort, wenn er kommt und wenn die neue Erde gemacht wird, werden die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. Aber damit wir dieses Erdreich auch besitzen können, müssen wir vorbereitet sein und stehen, wenn er kommt. Weil er kann nur die zu sich auf diese neue Erde nehmen. Er kann nur die Menschen einführen in den Kreislauf des Universums, die tatsächlich rein und heilig und damit als Folge die Sanftmut haben. Deshalb werden wir heute gereinigt im Schmelztiegel, dass all das, was uns verhindert, sanftmütig zu sein, entfernt wird. Er sitzt und reinigt uns wie Gold und Silber, damit wir dann dem Herrn Speisopfer bringen können in Gerechtigkeit. Was ist Reinheit oder Unreinheit? Ich hoffe, wir haben es bisher gelernt und auch wenn ich es immer wiederhole, dass es uns klar ist, es gibt auf geistiger Ebene nur eine Unreinheit, nämlich die Lüge. Sie ist der Grund für die Unreinigkeit, die Unheiligkeit, die Ungerechtigkeit, die Gefangenschaft, die Gottlosigkeit und die Gesetzlosigkeit. Es gibt nur eine Wurzel für alle bösen Dinge. Das ist nämlich die Lüge, weil auf geistiger Ebene gibt es nur die Wurzel Wahrheit und Lüge. Und die Lüge ist natürlich das Gegenteil von Wahrheit. Deshalb, wenn der Geist des Menschen in der Wahrheit sein wird, dann ist er rein, heilig und gerecht und auch sanftmütig. Weil die Sanftmut ist eine Folge dessen, dass man in der Wahrheit ist. Der Schmelztiegel muss ansetzen dort, wo der Geist sich Rechenschaft gibt über seine Not. Und wir wiederholen noch einmal die Funktionen des Geistes. Er hat einen Eingang und einen Ausgang. Er hat Bedürfnisse wie Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter. Und er muss die aus einer Bedürfnisquelle holen durch Glauben und durch Vertrauen und wendet sie dann an über seinen Willen, nämlich der gibt dann dem Körper den Befehl, auszuführen das, was der Geist machen will mit dem, was er durch Glauben und Vertrauen aufgenommen hat. Und unsere Emotionen sind ein erster Hinweis, ob das, was wir gedacht haben, auch körpergerecht ist. Das Tun, das Reden und das Arbeiten ist dann das, was als Folge der Aufnahme durch den Glauben und durch das Vertrauen geschieht. Sind wir in der Wahrheit, und zwar komplett in der Wahrheit, dann ist Gott unsere Liebesquelle, dann nehmen wir alle unsere Bedürfnisse auf, nicht um uns zu befriedigen, sondern um sie weiterzureichen. Weil dann, wenn der Geist weiterreicht, die ganze Liebe, die er aufgenommen hat, dann geht sie in den Körper und gibt dem Körper die Kraft. Wenn aber der Geist im Irrtum ist, dann ist er an Menschen gebunden. Er vertraut Menschen, er glaubt Menschen. Und dann, wenn Probleme entstehen, dann ist er und nimmt sich selbst gefangen. Deshalb kommt der Schmelztiegel an unsere Liebesquelle. Er muss uns das zeigen, wovon wir abhängig sind. Weil dort, wovon wir abhängig sind, dort vertrauen wir und glauben wir. Und ist das dann nicht Gott, dann werden wir uns selbst kaputt machen. Weil andere können uns ja nicht kaputt machen. Es ist immer nur die eigene Reaktion auf die, von denen wir abhängig sind. Und dann, wenn dort die nicht tun, was wir brauchen, dann nehmen wir uns gefangen. Und dann geht im Körper eine negative Emotion los, Schmerzen und Krankheit. Ich sprach diese Woche mit einer jungen Patientin, die plötzlich erkannt hat, wo ihre Not ist. Und sie sagt, ach, das ist meine Schwiegermama. Ja, die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter hat Ansprüche an die Schwiegertochter. Und die Schwiegertochter möchte natürlich, dass sie Schwiegermutter sie in Ruhe lässt. Das heißt, dass sie achtet und dass sie auch sieht, dass die Schwiegertochter fähig ist, das Enkelkind zu erziehen. Aber die Schwiegermutter, deren Enkelkind, für die das Enkelkind so wichtig ist, vertraut natürlich der Mutter. Aber da sie sagt, die Mutter ist ja nicht so imstande, muss sie sich in das Ganze einmischen, weil eben es ja um ihr Enkel geht, das von ihrem Sohn kommt. Und so geht sie drauf los und die Schwiegertochter sagt, ich lasse ja in Ruhe, außer sie gibt mir keine Ruhe. Ja, was ist denn die Definition der Sanftmut? Ist, wenn die Schwiegermutter was will, ich frei bin, Ja und Nein zu sagen. Aber wenn ich von der Schwiegermutter will, dass sie mich in Ruhe lässt, dann will ich ja etwas von ihr. Und wenn sie dann mich dadurch verletzt, dass sie mich nicht gebürtig achtet, weil sie mich für unfähig hält, dann muss ich mich dagegen wehren. Und meine Wehr kommt meinem Körper als Schaden zugute, nicht der Schwiegermama. So jeder, der sich zur Wehr stellt, zerstört sich selbst, weil er kann ja nicht mehr lieben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen, was Jesus sagt, weil das ist ja die Definition auch der Sanftmut, dass ich mich nicht gegen das, was die anderen mir falsch und böse tun, wehre. Das heißt, ich lasse es geschehen. Das ist für das hier das Allerschwierigste. Deshalb hat Jesus in der Bergpredigt, und wir werden sehen, auch die Früchte des Geistes sind nicht in diesem Zustand der Unreinheit oder der Lüge möglich getragen zu werden. Man mag nach außen vielleicht eine gewisse Zeit lang gegenüber weniger wichtigen Dingen standhalten, aber man kann bei wichtigen Sachen, die der Geist für sich als wichtig sieht, das Unrecht oder die Verletzung, so wie wir uns häufig verletzt sehen, nicht ertragen. Und Jesus geht natürlich hier auf die Dinge ein, die physisch sind. Er sagt hier ab Vers 38 in Matthäus 5, ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf seinen rechten Backen, dann biete den anderen auch dar. Und jetzt kann man ja, wie weit kann man denn gehen mit dieser Idee, auch die andere Backe hinzuhalten? Was will Jesus damit deutlich machen? Und so jemand mit dir rechten will, um deinen Rock nehmen, dann lass auch den Mantel da. Und so dich jemand nötigt, eine Meile zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will. Heißt das, dass wir jedes Unrecht hinnehmen sollen? Was will denn Jesus sagen? Er sagt auch weiterhin, ihr habt gehört, dass da gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für diese euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über die Gerechten und Ungerechte. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tut nicht dasselbe auch die Zöllner. Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tu nicht die Zöllner auch also? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So, wo ist, da fragt sich immer jeder, die Grenze? Wie viel soll ich denn zulassen und erleiden? Kann ich denn irgendwo jemandem eine Grenze setzen? Wie soll ich mit den Dingen umgehen? Soll ich dann, wenn Unrecht passiert, mich wehren gegen das Unrecht? Oder soll ich es geschehen lassen? Was kann ich denn dafür, dass jemand anders Unrecht tut? Dafür kann ich ja nichts. Aber ich muss jetzt was dafür können, dass das Unrecht des anderen nicht mich triggert, sozusagen, dass dieses Ding in mir durch eine Gegenreaktion mit Zwang, ja, weil ich kann ja den anderen eh nicht ändern, indem ich zwingen will, die Situation dem Körper, der abhängig ist von dem Geben der Liebe des Geistes, den Schaden zufüge und damit im Geist gefangen bin und im Körper krank und Schmerzen habe. So, wie müssen wir die Dinge verstehen? Und wie kommen wir zu dem Ziel? Wie Jesus hier sagt, wie der Vater vollkommen ist. Worum geht es in dieser Vollkommenheit? Lasst uns mal den Punkt ansehen, worum es geht. Und wenn ihr richtig aufgepasst habt, geht es um das Hauptbedürfnis des Menschen, die Liebe. Die Liebe. Jesus sagt hier, liebe jeden. Ob er gut ist oder nicht gut, ob er dich achtet oder nicht achtet, ob er dir sogar körperlich wehtut oder vielleicht deine Mittel, die du hast, stiehlst, segne ihn. Tu wohl denen, die dich hassen. Ja, warum denn? Und wie? Ja, weil du Liebe übst. Weil der Vater im Himmel tut ja dasselbe. Er liebt die Guten und die Bösen. Nicht unbedingt in unserer Vorstellung, sondern wir sagen immer, Gott hasst das Böse. Ja, er hasst das Böse, aber er liebt den bösen Menschen trotzdem, der das Böse tut. Gott ist immer Liebe. Er zwingt niemanden, dass er gut wird. Und so sollen auch wir werden, gleich wie er. Wir brauchen ja nur eine Sache, in der wir mit dem Vater vollkommen sind, nämlich so zu lieben, wie er liebt. Da müssen wir alle vollkommen werden. Die Menschen, die hier den Kontext nicht sehen, die sagen ja immer, ja, jeder Mensch soll in seinem Bereich vollkommen sein. Gott ist in seinem Bereich vollkommen. Und wir sind in unserem Bereich vollkommen. Aber der Text sagt, so wie der Vater vollkommen ist, seid auch ihr, weil ihr deshalb seid ihr Kinder. Und in der Sache Liebe müssen wir alle gleich lieben, wie der Vater liebt. Das ist perfekte Einheit mit dem Vater. Ich bin nicht in den Fähigkeiten wie mein Vater. Ich habe nicht die Fähigkeiten Gottes. Muss ich ja nicht. Aber ich Liebe, so wie er liebt, liebe ich auch. Darin müssen wir alle gleich sein wie der Vater. Das ist die Vollkommenheit. zu der wir eins werden mit dem Vater. Und das ist eins zu eins die Vollkommenheit. So wie er selbstlos liebt, so wie er den Guten und den Bösen liebt, so wie er zu uns gekommen ist und die Erlösung erfunden hat um unser Willen, so lieben wir auch die, die uns Böses tun, weil die Liebe kann ja niemand bremsen. Die Liebe ist allmächtig. Sie ist nicht fähig, dass man ihr eine Grenze setzt, wie auch. Der Geist, solange er lieben kann, passiert dem Körper auch kein Schmerz. Deshalb brauchen wir unbedingt zu verstehen, worum es letztendlich immer geht. Es geht immer um die Liebe. Es geht immer um das, was die Liebe alles beinhaltet, sozusagen an Früchten. Ja? Und wenn wir eins sind in dem, was Gott uns anbietet, nämlich zu lieben, wie er liebt, und wir nehmen seine Liebe und setzen sie um, dann sind wir vollkommen geworden, so wie Gott vollkommen ist, in dem, dass er selbstlos liebt und uns die Liebe zur Verfügung stellt und wir lieben in derselben Art und Weise selbstlos. Das ist der Inhalt auch der Sanftmut. Die Sanftmut ist geduldig, wenn Verletzung passiert. Aber schauen wir uns das im Detail ein bisschen noch mal an. Das entscheidende Element ist, wer bin ich? Warum ist das das entscheidende Element? Weil dadurch bewerte ich alles, was auf mich zukommt. Die Ohrfeige, den Mantel, den Rock. Es gibt nichts, was nicht durch dieses Element, durch die Identität bewertet wird. Und ist sie die Wahrheit, dann ist alles gut. Und ist es die Lüge, dann ist alles falsch. So, hier ist der Mensch, er hat nur die Möglichkeit, die eine oder die andere Identität zu haben. Wir alle werden geboren mit der falschen Identität, ich bin Gott, und damit denken wir, dass wir geistig unabhängig sind. Wir sehen nicht, dass unser Geist sich immer nach jemandem richtet. Wenn diese Patientin sich nicht richten würde nach ihrer Schwiegermutter, dann könnte die Schwiegermutter machen, was sie will, und sie wäre geistig von der Schwiegermutter unabhängig. Aber sie will ja etwas von der Schwiegermutter. Und die Leute kommen und sagen, ja, ich will ja nur in Frieden gelassen werden. Es ist trotzdem zu viel. Es ist trotzdem eine geistige Abhängigkeit. Und die ist falsch. So, die Lüge sagt mir, ich bin geistig unabhängig. Dabei kann ich ja nicht geistig unabhängig sein, weil ich ein Geschöpf bin. Aber wäre ich ein Geschöpf, dann wäre ich von Gott geistig abhängig und alles wäre in Ordnung. Aber dadurch, dass ich denke, ich bin Gott und ich bin geistig unabhängig, muss mir Gott erstmal durch die Schwierigkeiten, durch den Schmelztiegel beweisen, dass ich doch geistig abhängig bin. Und das beweisen unsere Mitmenschen ganz, ganz schön, weil sie fordern uns heraus. Sie sind sozusagen, viele denken, unser Schicksal. Ja, weil wir uns von ihnen abhängig machen. Und jetzt musste ich dieser Patienten erklären, es ist nicht das Problem der Schwiegermutter, sondern es ist ihr Herz. Sie muss ja nur ihr Herz ändern, damit sie frei wird. Jesus spricht ja auch hier nicht, geh hin und ändere deinen Feind. Er sagt nicht, geh und ändere deinen Nächsten. Nein, das gibt es im Gesetz nicht. Das Gesetz sagt, du musst lieben, weil wenn du liebst, bist du frei. Wenn du den anderen nicht lieben kannst, beweist du, dass du von ihm geistig abhängig bist, obwohl du denkst, du bist geistig unabhängig. Es war schwierig, ihr zu erklären, dass nicht der andere das Problem ist, sondern immer nur mein Herz. Grundsätzlich denken die Menschen, es ist die Ohrfeige, die sie ärgert. Es ist das Unrecht des anderen, das ihm die Not bringt. Aber das kann es nicht sein. Jesus hat bewiesen, dass es für ihn keine Not war. Er konnte über den Dingen stehen. Wieso? weil er wusste, wer er ist. Er war geistig klar, er war der Sohn des Vaters, also war er geistig abhängig, aber er konnte nur vom Vater abhängig sein. Doch nicht von denen, denen er die Liebe geben soll. Deshalb, wenn wir das Gesetz nicht verstehen, des Kanals, dann werden wir nicht wissen, an welcher Stelle ich nehme und an welcher Stelle ich gebe. So bin ich ein Geschöpf, dann nehme ich an der Abhängigkeitsstelle und ernähre mich von Gott. Und an dem Ausgang gebe ich meinem Nächsten das. Und dann kann der Nächste sein, wie er will. Er kann mir eine Ohrfeige geben oder was auch immer ist. Ich bin ihm gegenüber unabhängig geistig. Und wenn ich geistig gegen ihn unabhängig bin, läuft alles gut. Ich werde mich nicht zerstören. Er mag an meinem Körper einen Schaden anrichten, aber auch den muss ich dann werten. Und werte ich den richtig, dann mache ich mich nicht noch zusätzlich dann krank oder ich mache nicht noch zusätzlich zu dem körperlichen Schmerz mir noch einen geistigen Schmerz dazu, der sich dann auch in einem körperlichen Krankheit zeigt. So, das Allerwichtigste ist zu verstehen, wir sind geistig abhängig. Aber wir können nur von Gott geistig abhängig sein. Am Eingang unseres Kanals kann nur Gott stehen. Und am Ausgang stehen die Menschen. Und würden die Menschen dort stehen, hätten wir mit den Menschen kein Problem. Wir könnten unsere Feinde segnen und die uns Böses tun, Gutes tun, wir wären freie Wesen. Aber da wir denken, es gehört mir meine Wange, dann habe ich einen Schaden, gehört die Wange nicht mir, habe ich den Schaden nicht. Tue ich nichts von mir heraus, dann schuldet mir mein Nächster nie etwas Gutes zurückzugeben. Und dreht sich nicht alles um mich, sondern dreht sich alles um Gott, dann bin ich auch frei. So, das sind die vier Punkte, die muss man sich immer wieder vor Augen führen. Sie sind die Basis. Man kann sich an ihnen orientieren. Dreht es jetzt sich um mich oder nicht um mich, wenn ich mich wehre gegen die Ohrfeige? Jetzt haben wir gesehen, wir sind alle abhängig von Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit. Die müssen wir stillen. Aber wir stillen sie, indem wir sie geben, weil dann wird unser Körper mit Kraft erfüllt. Können wir sie nicht geben, dann geht unser Körper kaputt. Weil er hängt ja hinter dem Kanal. Geist ist eher der nächste Kanal. Und jetzt haben wir letztes Mal gesehen, wie wir unsere Bedürfnisse stillen. Gott hat uns so gemacht, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben. Das heißt, wir können durch Gewinn es erzielen und zum Gewinn sagen wir ja. Und wir haben ein Limit, wir dürfen nicht verlieren, wir können höchstens nur bis null gehen. Unter die Nulllinie können wir nicht gehen, deshalb haben wir hier ein Nein. So, der Mensch kann seinen Körper nur mit zwei Entscheidungen steuern. Und grundsätzlich steuert er sich nur mit zwei Entscheidungen, mit Ja und Nein, was ich tue und was ich nicht tue. Und wir haben gesehen, dass jetzt die Frage ist, wer hat den Verlust? Wenn ihr euch noch erinnert, in der letzten Stunde haben wir gesagt, wenn ich Gott bin, wenn ich mich für Gott halte, dann denke ich, der Verlust ist mein. Das heißt, es ist meine Wange, es ist mein Körper, er wurde missbraucht. Und dann muss ich, wie ich konstruiert bin, wie wir geschaffen worden sind, gegen das Vorgehen, kann es aber nicht, weil ich habe ja das Nein nicht in meiner Hand. Dieses Auge sieht sich immer als das Opfer des Tuns anderer. Deshalb auch bei dieser Patientin. Sie sieht sich als Opfer ihrer Schwiegermutter und hat einen persönlichen Verlust, weil die Schwiegermutter sie nicht achtet. Wäre sie in der Wahrheit, würde sie sagen, die Schwiegermutter hat an mir nichts getan oder was auch immer sie tut es Gott an und nimmt es nicht persönlich. Aber wir nehmen die Dinge persönlich und müssen dann automatisch Opfer sein des anderen. Während, wenn ich nicht Opfer bin, dann ist alles gut. Weil dann muss ich nicht in meinem Inneren zu dem, was der andere tut, Nein sagen. Das kann ich ja nicht. So, lasst uns das verstehen. Es ist ein unbewusster Prozess. Er läuft in Millisekunden in uns ab. Niemand kann diesen Mechanismus ändern, weil es ja von Gott so gemacht. Und wäre ich in der Wahrheit, dann wüsste ich, ist der Gewinn immer das Geben. Aber da natürlich das Gute geben, Man hat ja dann nichts Böses zu geben, wenn man in der Wahrheit ist. Dann nimmt man das Gute von Gott und gibt das Gute weiter. Ist man aber in der Lüge, dann lebt man von der Lüge, man nimmt falsch und reagiert falsch. Aber in der Lüge kommt das Ganze nur hervor dann, wenn es nicht so geht, wie ich mir es vorstelle. Wenn jetzt die Schwiegermutter eine Heilige ist und alles richtig macht, dann hat die Schwiegertochter ja kein Problem. Und dann würde sie sich auch nicht erkennen, wie abhängig sie ist von ihr. Aber jetzt dadurch, dass die Schwiegermutter anders ist, Gott sei Dank sind die Leute anders und sie sind ja nicht alle gleich und sie müssen uns ja auch nicht achten, wie wir das immer erwarten. Sie dürfen uns auch ablehnen, weil es ist ja nicht unser Akt, das, was die anderen tun. So. Alle Probleme des Menschen haben nur eine Wurzel. Und die ist, dass ich das Böse, was man mir antut, persönlich nehme. Damit muss ich ja den anderen zwingen, das nicht zu tun, was er gerade tun will oder tut. Wir müssen über die anderen nie herrschen. Wir müssen uns über die anderen nie erheben. Es sei denn, sie machen uns Verlust. Aber sie können uns ja keinen Verlust machen, weil wir uns ja gar nicht gehören. Sie machen ja nur Gott einen Verlust, wenn sie an uns eine Ohrfeige tun oder uns unseren Körper missbrauchen. Es gilt ja Gott, nicht uns. Dann kann ich zwar nichts dafür, dass ich diesen körperlichen Missbrauch erlebe, aber im Nachhinein, wenn ich ihn bewerte, weil ich muss ihn ja bewerten, sage ich, Herr, das tut mir leid um den Schaden, den man dir zugefügt hat, aber ich nehme ihn nicht persönlich. Und dann ist das mit dem Ereignis vorbei. Dann lasse ich Gott die Gerechtigkeit ausführen. Sonst muss mein Geist die ganze Zeit nach Gerechtigkeit streben, kann aber kein Nein sagen zu dem, was geschehen ist und macht sich kaputt im Geist. Und da das die Entscheidung in den Körper geht, geht der Körper unter diese Last kaputt. Egal, ob er dann Krebs kriegt oder diese Sache oder die andere Sache. Hauptsache, wir würden erkennen an der Krankheit, wo der Geist sich betrügt. So, die Frage ist nur eine. Gilt es mir oder gilt es nicht mir? Und würden wir uns nicht anstelle Gottes setzen, wir haben es ja so geboren, wir können nichts dafür, aber würden wir in der Wahrheit sein, dann würden wir uns darauf nicht mehr beruhen. Dann würden wir sagen, so wie Jesus gesagt hat, er gibt das Gericht dem am Heim, der da Recht richtet. So das Zünglein an der Waage ist, dass ich den Verlust als persönlich nehme. Ja, eine Ohrfeige tut weh. Aber wem galt sie? Wenn sie Gott galt, dann kann ich sie ertragen und sagen, Herr, deine Wange wurde beschädigt. Bin ich aber selber Gott, dann sage ich, oh, meine Wange wurde beschädigt, das muss ausgeglichen werden. Und zack, habe ich auch zurückgeschlagen. Und wenn ich mich wehre zu zurückschlagen, dann denke ich sowieso in meinem Herzen schon Rachegedanken, weil die kommen ja automatisch, wenn ich im Verlust bin. Mein Gerechtigkeitssinn muss ausgeglichen werden und durch diese falsche Sicht ist es ja meine Gerechtigkeit. Geht ja um mich. Deshalb gibt es nur eine Lösung. Und wir haben in der Lektion einige schöne Beispiele aus der Heiligen Schrift, wie der Hesekiel zum Beispiel, ein Bild ist für den Verlust seiner Frau. Er soll nicht traurig sein, wenn Gott die Lust seiner Augen ihm wegnimmt. Er muss also eine sehr schöne Frau gehabt haben. Und er sollte nur im Heimen seufzen. Und das war ein Bild, was mit dem Volk passieren soll. Sie sollten in die Gefangenschaft gehen. Warum? Damit sie erkennen, dass sie fehl liegen. Aber sie haben ihn ja nicht verstanden. Sie haben sich nicht bekehrt. Sie hätten sich ja noch manche bekehren können. So das andere Bild, wo der Moses eintritt für das Volk, das sich einen anderen Gott macht. Er sagt, Herr, es ist ja dein Volk. Was werden die Leute über dich sagen? So, er sieht sich nicht als der, der jetzt bevorzugt ist von Gott, weil Gott sagt ihm, ich mache dich zum großen Volk. Aber was hätte es geändert? Auch die Nachkommen Moses hätten ja dieselbe Natur gehabt. Es hätte doch nichts verändert an der Realität. Aber Gott gibt uns diese Beispiele einfach, dass wir daraus lernen, dass wir sehen, der Verlust kann nie persönlich sein, weil wir uns selbst nie gehören, weil es nie um meine Gerechtigkeit geht oder um meine Freiheit. Es geht nicht um mich, weil ich bin ja kein Gott. Wir haben jetzt in dieser Betrachtung, auch in der nächsten, die Frucht des Geistes, diese unterschiedlichen Dinge, die aus einer Quelle kommen, nämlich die Liebe, die Freude, den Frieden, die Geduld, die Freundlichkeit, die Gütigkeit, die Glaube, die Sanftmut und Keuschheit oder Reinheit. Ihr seht, die Sanftmut ist also eine Folge dessen, dass ich in der Wahrheit bin in meinem Geist. Keiner kann, wenn er in der Lüge ist, das aushalten, weil die Bibel sagt, und das sind die Texte aus Galater 5, ihr könnt sie dort nachlesen, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Und ich habe jetzt hier das unterstrichen, was uns passiert automatisch. Wir leben in einer Feindschaft. Mann und Frau streiten miteinander. Wir sind Hader. Die beneiden sich sogar einer den anderen. Und der Zorn und die Zank und die Zwietracht, das kommt ja automatisch aus uns heraus, wenn man uns Unrecht tut. Wenn man uns sozusagen verletzt. Und ich möchte auch den Gedanken noch deutlich machen. Auf physischer Ebene sind wir verletzbar, weil unser Körper kann von anderen beschädigt werden. Auf geistiger Ebene können wir nie verletzt werden. Da verletzen wir uns immer selbst, weil wir nehmen das Wort des anderen auf und bewerten es gegen uns selbst. Auch bei der physischen Verletzung, wenn ich es aus dieser Perspektive urteile, habe ich dann einen Schaden, zum Teil ein Leben lang, aber den produziere ich mir selbst. Dadurch, dass ich es persönlich nehme. Dadurch, dass ich mich irre. So lasst uns das klar sein. Wir müssen alles bewerten, was in unserem Körper passiert oder was man uns geistig sozusagen antut oder sagt oder lügt, was auch immer ein Mensch tut. Wäre ich in der Wahrheit, habe ich die Identität meines Heilandes, dann kommt in den anderen Umständen die Freude, der Friede, die Geduld, die Freundlichkeit. Ja, bei den positiven Sachen, aber auch bei den negativen ist die Sanftmut da und die Reinheit. Weil sie lässt das Übel geschehen. Weil der Grundsatz ist, wie entstehen diese Früchte? Das eine auf der Lüge, da geht es um mich, und in der anderen, es geht nicht um mich. So, wenn ich in der Wahrheit bin und es nicht mehr um mich geht, dann kann die Welt um uns herum untergehen und wir werden uns selbst nicht zerstören. Wir werden selbst nicht versuchen, das Unmögliche, weil wir wissen und kennen unsere Grenze und unsere Aktionssphäre. In der ganzen Gesetzmäßigkeit, die Gott gelegt hat, in diese Welt und in die ganze Schöpfung, geht es keinem der Kanäle um sich. Nie. Und ich merke, wie manchmal die Christen sagen, ja, gar von dieser Liebe, weil Jesus sagt ja, liebe dich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da muss doch auch ein bisschen für dich Liebe da sein. Ja, wir sind so schriftgelehrten Denker. Wir schauen nicht auf die Realität. Ich brauche das Wasser nicht für mich. Ich brauche es, um etwas damit zu tun. Und damit ist es hat es seinen Zweck, dass ich trinke. Ich brauche keine Liebe für mich. Ich brauche sie ja nur, um damit etwas zu tun. Und tue ich das Richtige, gebe ich es weiter, dann erfüllt sich das Bedürfnis, dann ist alles in Ordnung. Es gibt also nur diese zwei Wurzeln, die Wahrheit und die Lüge, und aus ihr entsteht die Motivation. Und bei der Liebe geht es nicht um mich, und bei der Lüge geht es immer um mich. Ich würde nie zürnen, würde es nicht um mich gehen. Aber der Irrtum ist dann auch wieder schlau. Er sagt, es geht ja nicht um mich, es geht ja um das Enkelkind oder es geht ja um die, wen auch immer. Ja, wenn ich Gott bin, muss ich auch für Ordnung bei den anderen schauen. Also erhebe ich mich auch und mache mich zum Richter über andere und muss auch die steuern. Aber trotzdem geht es immer um mich. Weil ich muss ja im Mittelpunkt stehen. Wenn ich nicht eingreife, dann passiert nichts. Ich muss doch jetzt ein Machtwort sagen. All die Dinge kommen zusammen auf die Motivation, die Liebe oder Stolz und Egoismus. Dort geht es um mich. Unser Heiland hat uns vorgemacht, wie es geht. Er wurde geboren und er hatte beide Naturen in sich. Von Geburt an hat er gelebt aus der Wahrheit und hat das immer gekreuzigt. Es kam nie zur Funktion der Idee, ich bin Gott, obwohl er im Hintergrund Gott war. Er hat immer nur als Geschöpf gehandelt, in der Abhängigkeit oder aus der Abhängigkeit zum Vater, wissend, dass es immer um den Vater geht, nicht um sich. Deshalb hat es eine Frucht sozusagen des Irrtums in seinem Leben nicht gegeben. Er hat nur so gelebt, weil er von Geburt an in der Wahrheit war. Er lebte von Geburt aus in der Abhängigkeit seines Vaters. Er konnte freundlich sein zu denen, die ihn geschlagen haben. Er konnte zulassen, dass man ihn kreuzigt. Und er hat gebetet für die Übeltäter. All das, was er uns hier in Matthäus 5 empfohlen hat, hat er selbst in der Not gezeigt, dass er es auch tut. Weil er wusste, wer er ist. Und er wusste, es geht nicht um mich. Oh, dass wir das verstünden. Dass wir danach ringen. Dass wir immer mehr aus der Wahrheit leben. Und das täglich kreuzigen dort, wo es sich noch hervorkommt. Dort, wo die Früchte rauskommen. Dass wir es endlich eines Tages völlig los haben. Das wird der größte Tag sein meines Lebens und auch eines jeden, der auf dieser Erde gelebt hat, der gesehen hat, wo dieses Ding einen hinführt, wo der Betrug des Herzens einen macht, sich selbst zu zerstören. Das ist das Schlimmste am Betrug, dass jeder sich selbst kaputt macht. Nicht durch fremde Hand, sondern durch sein eigenes Denken und Handeln. Weil ihn der Irrtum dazu drängt. Deshalb muss er gekreuzigt werden, damit wir aus der Wahrheit leben. Und eines Tages werden wir durch den Glauben das Ziel erreichen. Und dann kann uns Gott, egal in welchen Umstand, bringen. Es geht nicht mehr um meine Liebe, nicht mehr um meine Freiheit, nicht mehr um meine Gerechtigkeit. Es geht mir um die meines Vaters. Ihn stelle ich dar, nicht mich. Um ihn geht's bei meiner Aufgabe, die ich tue, in der Arbeit, egal wohin ich gehe, egal was ich tue. Es geht nur noch um das Geschäft meines Vaters. So, wie es Jesus uns vorgelebt hat. Oh, ich wünsche mir nichts Sehnlicheres und nichts Schnelleres, als in diesen Zustand zu gelangen, vollkommen in der Wahrheit zu sein, so dass die Liebe Gottes vollkommen aus mir herauskommt und die Sanftmut da ist, wenn die Verletzung kommt, wenn die Dinge nicht laufen, wie sie sollen, dass ich es hinnehmen kann und segnen kann, die das Böse an mir verrichten, weil sie es nicht an mir tun, sondern an meinem Vater. Gott gebe uns die Gnade und stärke uns im Glauben, dass wir nie aufgeben, bis wir dieses Ziel erreicht haben. Amen.